Okay, wenn man diese beiden Bereiche bearbeitet, Integration, das Zusammenführen unserer verschiedenen Aspekte, positive Emotionen, ja, das Befreien von destruktiven Gewohnheiten, dann kann man nach und nach das werden, was mein Lehrer a happy, healthy human being nennt. Ein glücklicher, gesunder Mensch. Was schon mal nicht schlecht ist. Also wenn es einem wirklich gelingt, sozusagen ein bisschen Ordnung in dieses Chaos hier oben und hier zu bringen und mehr Helligkeit und Freundlichkeit da reinzubringen, dann ist schon viel gewonnen. Aber das ist nicht das Ende des Weges. Im Gegenteil, in gewisser Weise ist das der Anfang. Es hört überhaupt nicht an diesem Punkt auf. Denn dann kommt ein weiterer Aspekt dieses spirituellen Übungspfades, den wir unter dem Überschrift spiritueller Tod fassen. Was ein bisschen gruselig klingt, spiritueller Tod. Ich werde mich da ein bisschen kürzer fassen. Je länger man übt, je mehr man tiefer geht mit der eigenen Übung, desto mehr hat man manchmal das Gefühl, dass man sich irgendwie selbst im Weg steht. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, aber ich kenne das Gefühl sehr gut. Irgendwie steht man sich selbst im Weg. Man hat vielleicht viel Meditation geübt, man hat wirklich gelernt, sich halbwegs ethisch, ziemlich gut ethisch zu verhalten, man hat seine Beziehung zu anderen Menschen auf ein ziemlich gutes Niveau gebracht, man ist relativ glücklich, alles scheint aber nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt zu gehen und nicht weiter. Irgendwie bleibt es unbefriedigend. Obwohl man all das gemacht hat und das ist, was die meisten Leute vielleicht sehr begehrenswert, ein gesunder, glücklicher Mensch in halbwegs in Harmonie mit seiner Umgebung, merkt man, irgendwie kommt man nach einem bestimmten Punkt nicht weiter. Und Praktizierende merken oft an diesem Punkt, alles, was ich mir am Anfang vorgestellt habe, wo ich hin will, habe ich erreicht. Und trotzdem ist es noch unbefriedigend. Es ist nicht vollständig. Ich fühle mich nicht wirklich völlig frei. Ich fühle mich viel freier als früher, aber noch lange nicht wirklich ganz frei. Ich fühle mich immer noch irgendwie gebunden. Und wovon ich mich gebunden fühle, ist dieses Ego. Dieses Ego, was sozusagen ständig einen Kommentar ablegen kann von, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, könntest du besser machen oder solche Sachen. Es bleibt eine Grundspannung und so ist die Grundspannung zwischen ich, ja, diesem gefühlten Ich hier selbst und allem anderen. Da ist die Welt und hier bin ich und das ist eine fundamentale, scheinbar nicht aufzulösende Spannung in der eigenen Erfahrung. Unsere ganze Sprache baut auf dieser Spannung auf. Subjekt, Prädikat, Objekt. Wir können gar nicht reden ohne diese Polarität zwischen ich und anderen. Ja, ich habe vielleicht in meiner Übung gelernt zu lieben, tief zu lieben, tiefe, liebevolle Beziehungen einzugehen. Aber da bleibt eine Grenze. Hier bin ich und da bist du. Ich habe vielleicht gelernt, großzügiger zu sein, meine Energie freier fließen zu lassen, nicht mehr so gierig zu sein, aber trotzdem bleibt eine fundamentale Trennung. Meine Belange, deine Belange. Irgendwie, da bleibt eine Grenze. Und im Buddhismus zufolge ist das eine der fundamentalsten Illusionen, die wir überhaupt haben, dass wir ein festes, dauerhaftes und abgetrenntes Selbst haben. Wir haben natürlich ein Selbst, ja irgendwie in gewisser Weise, relativ gesehen, bin ich hier und rede gerade. Aber die Idee, dass hier ein tatsächliches, abgegrenztes, festes, dauerhaftes Etwas sei, sagt der Buddhismus, eine der größten, fundamentalsten Fehler unserer Wahrnehmung, die eine Menge Elend und Ärger hinter sich zieht. Denn solange ich das so erlebe, als nicht hier, als festes, abgetrenntes Selbst, bleibt immer eine Restangst. Denn wenn dann ein festes Selbst ist, dann muss ich das schützen. Könnte ja getötet werden, könnte ja gefährdet werden. Es ist immer ein Gefühl von Gefährdung. Dann bleibt immer ein Gefühl von Restgier, denn wenn hier ein festes Selbst ist, dann muss das ja irgendwie genährt werden. Ich muss was haben. Ich habe bestimmte Bedürfnisse, die ich erfüllen muss, um dieses Selbst zu schützen. Es bleibt auch immer eine Restabneigung, ja, weil ich mich wehren muss gegen bedrohliche Einflüsse, die ich mir vom Leib halten will. Und es bleibt eine Restspannung, nämlich die Spannung zwischen Selbst und der Welt. Und wirklich zu begreifen, ja nicht irgendwie im Kopf oder so, sondern wirklich, wirklich zu begreifen, dass selbst, dieses feste Selbst eine Illusion ist, man das wirklich durchschaut, ist das sozusagen der Dreh- und Angelpunkt von buddhistischer Praxis, vom spirituellen Pfad. Es ist der Punkt, an dem man nachhaltig durch die wichtigste Illusion durchbricht, die man durchbrechen kann. Also wirklich sozusagen der wichtigste Moment in buddhistischer Übung ist, wenn man das durchschaut, wirklich durchschaut. Und das nennt man spiritueller Tod. Ja, nicht, dass man tot umfällt, aber diese Idee von dem festen Ego, das kleine, lästige Ego, stirbt. Beziehungsweise eigentlich stirbt es nicht, sondern man erkennt, dass es eigentlich nie da war, sondern immer schon eine Illusion war. Also es ist nicht, dass man irgendetwas abtötet, sondern eher, dass man erkennt, dass etwas, das man dachte, dass es da sei, eigentlich immer nur eine Einbildung war und nie da war. Es gibt bestimmte Meditationsformen, in denen man speziell daran arbeitet. Das sind Meditationsformen, die man nicht als Anfänger übt, komme auch gar nicht, weil der Geist schon ziemlich konzentriert sein muss, ziemlich gesammelt und positiv sein muss, damit man überhaupt machen kann, diese Praktiken. Wir nennen das den ganzen Bereich von Vipassana, während die Meditation, die ich vorhin mehr beschrieben habe, eher der Bereich von Shamatha, von Beruhigung des Geistes ist. Und in diesen Praktiken lernt man ganz genau hinzuschauen, ganz genau im eigenen Bewusstsein wahrzunehmen, was von Augenblick zu Augenblick passiert. Es ist nicht so, als müsste man es irgendwie glauben, wie so ein Katechismus, ich habe kein Selbst. Erstens wird man es eh nicht glauben und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, wirklich tief in die eigene Erfahrung zu schauen und nach diesem Selbst zu suchen, wirklich fragend, forschend, beobachtend an das eigene Bewusstsein heranzutreten und zu schauen, was finde ich eigentlich da? Wo ist denn dieser Kern, dieser vermeintliche Kern? Und das muss nicht unbedingt ein großes Aha-Erlebnis sein, wo man sagt, paff, und dann war ich stromeingetretener und hatte die Illusion des Selbst durchbrochen, sondern es können auch viele, viele Schichten sein, viele kleine Erlebnisse, die man hat, innerhalb der Meditation und auch außerhalb von Meditation. Das passiert nicht nur in Meditation. Viele kleine Momente von Aufblitzen, von diesem Klarblick, wo man merkt, hey, das ist gar nicht das, was ich will. Von ich denke, dass es da sei, ist gar nicht da. Also man erkennt nicht nur, dass man hier kein festes Selbst hat, sondern man erkennt eigentlich, dass es überhaupt keine festen Dinge gibt. Ja, wir denken die Welt als einen großen Raum mit lauter Objekten, die sich da durchbewegen und irgendwie interagieren. Das ist unser naives Bild von Wirklichkeit. Und Buddhismus sagt, das ist ein sehr naives Bild von Wirklichkeit. Wirklichkeit ist eigentlich prozesshaft, ist eigentlich nur Energie im Fluss. Nur Prozesse, die einander durchkreuzen, die gar nicht voneinander abgrenzbar sind. Energie im wunderbaren, ständigen Fluss. Nur Bewegung. Keine festen Gegenstände, keine festen Dinge.